Hey Fabian, ich habe was vergessen.
Was denn?
Nicht nur vergessen, ich habe es glaube ich sogar verloren.
Nein, was?
Mein Böppel.
Dein was?
Böppel.
Der Böppel?
Der Böppel.
Was ist denn der Böppel?
Hey, wir haben ja da so schicke Mikrofone.
Ja.
Und da ist ja so ein Rauschfilter. Das
Popschutz.
Eben. Ah, Popschutz heißt
das. Popschutz heißt
das. Ja, ich sag Böppel.
Okay.
Also der Popschutz
ist... Den hast du nicht verloren.
Oh.
Nein. Aber...
Also wenn es jetzt ein bisschen rauscht oder so, dann liegt es an dem Böppel. Oder an dem Popschutz.
Das Ding geht auch wirklich die ganze Zeit ab.
Ja, und dann auch. Das fliegt.
Aber hattest du nicht auch noch einen Ersatzböppel in deiner Verpackung?
Nein, ich habe nur einen
bestellt. Ja. Ich habe zwei. Und ich habe immer noch zwei. Aber er fällt mir auch ständig ab. Und dann muss ich, suche ich jedes Mal auf dem Boden, wo ist der jetzt?
Ja, die rollen und rollen und rollen und rollen wie so ein Heuballen.
Das ist krass, oder? Ich glaube, das ist mit Absicht aber auch so gemacht.
Ja, ja. Das ist Marketing. Also nicht nur Marketing, sondern das ist eine Verkaufsstrategie.
Ist eine Verkaufsstrategie, genau. So immer wieder dann so alle 6 Monate neue Böbel.
Genau, du hast dafür. Genau, Böbel. Böbel.
Super geil, Alter. Okay, dann lass uns mal weiter böbeln.
Okay.
Und starten.
Korrekt.
Let's rock.
Ich freue mich.
Tachchen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren.
Servus Fabian.
Hallo Toko,
ich schon
grüße
wieder.
Dich. Na?
Ganz gut, aber wir haben heute...
Ich habe gar nicht gefragt, wie es dir geht, ich meine nur na.
Ach so.
Das hatten wir schon mal in einer Folge.
Echt?
Das hatten wir schon mal in einer Folge. Da habe ich nur gesagt, so na, und du so, ja gut. Und damals habe ich es aber nicht angesprochen, aber diesmal dachte ich, mach ich es auf jeden Fall. Also, wie geht's dir denn, Toko?
Mir geht's sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Auch wenn sie nur rhetorisch war.
Du hast mich ja gezwungen, sie zu stellen.
Ach so, okay.
Toko, Wir haben heute ein geiles Thema. Und zwar, wir haben zwei geile Gäste.
Korrekt.
Und die haben zum Glück ein geiles Thema mitgebracht.
Aber das ist auch so für uns Badische auch wieder so ein schwer aussprechbarer Name, weil die Schreibweise würde schon wieder was ganz anderes sagen, wie es unsere Kollegen aus Redmond quasi.
Wie würdest du es aussprechen?
Purview.
Purview, ja genau.
Purview.
Ich hab's auch gelesen und dachte so, hä, was ist das? Purview oder
ja.
Pur? Irgendwas?
Ja, genau, pur.
Pur.
Gut zu.
Oh, stark. Genau, aber es ist Microsoft Purview oder so.
Korrekt.
Ja, habe ich nämlich auch gelernt, das ist Microsoft Purview. Und wir haben zwei fantastische Gäste bei uns. Herzlich willkommen, Sandro Reiter und Abdurrahim Küçükdoğan.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Hallo, danke.
Hat das richtig ausgesprochen?
Beinahe richtig, ja.
Ich muss aber auch fairerweise sagen, also wir sagen ja innerhalb der SVA immer nur Abdu.
Das ist korrekt, ja.
Ich kannte deinen Nachnamen bis dahin gar nicht.
Ich bin ja bis dahin Phantom gewesen, aber ich kann das auf jeden Fall nochmal für euch auflösen.
Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich kannte auch den Nachnamen von Sandro nicht.
Was?
Ich kannte nur Sandro.
Wir haben auch nicht so viele Sandros.
Nee, eben.
Ja.
Genau.
Korrekt.
Ich dann auch, ja.
Ja, dann Abdu, bitte, dann stell dich doch einmal vor.
Ja, gerne. Also Abdurrahim Küçükdoğan, das wäre jetzt die, in dem Fall, richtige Aussprache.
Ach, so einfach ist das. Und ich brech mir hier die Zunge ab, ey.
Beim ersten Mal ist immer schwierig,
ja.
Sagt man ja.
Ich wollte so auf Berliner Style aussprechen.
Hat fast geklappt. Genau, innerhalb der SVA nennt man mich Abdu. Ich bin seit über 3,5 Jahren bei der SVA mittlerweile und habe das Vergnügen, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Macht sehr viel Spaß. Ja, und mache hauptsächlich Microsoft 365 Projekte. Alles, was so anfällt, aber im Fokusthema eben das, die Geschichte rund um Microsoft Purview. Ne, die Namen geben auch da ein bisschen schwierig, vor allem für uns hier. Aber... ja, ist ein interessantes Thema, beschäftigt sich viel mit Compliance. Genau. Aber ich gehe mal gerne, bevor du...
Ja. Genau, ja. Wir kommen gleich dazu, was hinter Purview steckt.
Ja.
Lass uns gerne noch unseren zweiten Gast anmoderieren, beziehungsweise ihn selber vorstellen. Herzlich willkommen, Sandro.
Ja, danke schön, dass ich hier mit dabei sein darf. Ja, Sandro Reiter ist mein Name. Ich bin seit etwas über einem Jahr bei der SVA als Cloud-Architekt angestellt mit Fokus auf... Fabian muss lachen.
Alles gut.
Geschichte kommt wahrscheinlich noch. Mit Fokus auf Microsoft 365 und Azure, also Microsoft Cloud-Lösungen.
Wow.
Vielen Dank.
Mega cool.
Ja.
Nee, ich hab nicht gelacht. Ich habe nicht gelacht. Aber ich schmunzel halt immer bei dem Wort Architekt. Aber das ist jetzt hier gar nicht das Thema. Genau, das ist ein Off-Topic. Könnt ihr mich aber gerne mal ansprechen, wenn ihr mich auf irgendeiner Messe oder in irgendeiner Halle mal seht oder bei der SVA oder bei irgendeinem.
Sehr gerne. Ich bin nämlich beim Wort.
Nein, ist auch nichts Wildes. Okay, cool. Also ihr habt das Thema Microsoft Purview mitgebracht und darüber werden wir jetzt sprechen.
Genau. Aber vielleicht für alle, damit wir überhaupt verstehen, über was das wir heute reden möchten, könnt ihr kurz, knapp, prägnant oder vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen, wie ihr möchtet, uns verraten, was hinter diesem Namen Microsoft Purview steht.
Ja, sehr gerne. Also im Grunde beschäftigt sich das Microsoft Purview, was der Produktname ist, rund um die ganzen Compliance-Features, die wir im Microsoft 365 Kosmos verwalten. Also es geht hauptsächlich darum, meine Daten, wie verwalte ich die, wie habe ich vielleicht Compliance-Anforderungen, die ich erfüllen muss, wie setze ich die dann entsprechend für mein Unternehmen um. Und dabei hilft einem eben Microsoft Purview und die Features, die ich dann eben mitbekomme. Und ja, viele Kunden, die wir ja unterstützen, bewegen sich am Microsoft 365 Kosmos, haben also irgendeine Art von Lizenz oder Lizenz-Feature, was sie nutzen können, um diese Compliance-Features auch zu nutzen. Und da kommen wir dann ins Spiel.
Compliance ist ja jetzt, könnte eventuell für den einen oder anderen oder die ein oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ja schon das erste Fremdwort sein. Mhm. Was bedeutet dieses Compliance?
Ja, also im Grunde, wenn ich eine gesetzliche Anforderung zum Beispiel habe. Also ein Beispiel dafür wäre, ich bekomme gesetzliche Anforderungen, die besagen, dass ich meine Finanzdaten in meinem Unternehmen 10 Jahre aufbewahren muss. Und ich muss sicherstellen, dass sie zum Beispiel nicht gelöscht werden dürfen, weil es für das Finanzamt oder gegenüber dem Finanzamt vielleicht wichtig sein könnte.
Sehr cool.
Dann wäre das eine Anforderung, die ich erfüllen kann. Und dafür könnte ich jetzt ein Feature aus Microsoft Purview verwenden, okay, um das Ganze umzusetzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen natürlich. Das wäre vielleicht relativ eingängig.
Okay, das heißt, hinter Purview versteckt sich quasi so eine Art Suite, wo ich mir verschiedene Features, nanntest du schon, herausziehen kann, um gewisse Richtlinien in meinem Unternehmen anhand von Vorgaben durchzusetzen oder umzusetzen, nicht durchzusetzen, umzusetzen.
Auf jeden Fall. Also die Compliance-Anforderungen oder diese gesetzlichen Vorgaben, die müssen ja nicht nur von außen kommen, die können mir auch, ich kann mir auch intern als Unternehmen an mich selber setzen und die kann ich dann damit natürlich auch umsetzen. Es ist nicht ein Allheilmittel, aber es bietet sehr viele Möglichkeiten natürlich.
Okay. Wenn wir über von externe Compliance reden, kannst du da 2, 3 Beispiele nennen, was solche Compliance-Richtlinien wären? Also
genau, da gibt es ja auch verschiedene Richtlinien, wie zum Beispiel die ISO, die besagt, dass ich gewisse Datenklassifizierungsrichtlinien haben muss. Die gibt es vielleicht schon im Unternehmen. Also dieses, wann ist ein Dokument öffentlich, wann ist es intern, vertraulich, streng vertraulich. Diese Themen gibt es ja oft schon als Richtlinie irgendwo vorliegend und eben nur organisatorisch. Und ich will ja dieses Thema auch dann technisch irgendwo mit umsetzen. Das wäre zum Beispiel ein so ein Thema, was ich auch mit Purview machen kann. Mhm. Weil das wäre etwas, was aus einer ISO-Norm vielleicht entsteht.
Ja.
Und da gibt es zum Beispiel auch das Thema DSGVO, was da auch eine Rolle spielt, wo es dann um die Aufbewahrungszeit von gewissen Daten und Informationen geht. Und ich muss diese Daten und Informationen natürlich irgendwo identifizieren. Mhm. Dafür kann ich dann natürlich auch wieder Purview hinnehmen und sagen, okay, welche Informationen habe ich in meinem Tenant? Und dann daraufhin zu sagen, okay, wie schütze ich die davor, dass sie gelöscht werden, dass sie abwandern und wie verwalte ich die?
Ja. Okay, das heißt, es gibt aber auch noch sowas wie NIS, NIS2, DORA und so weiter. Das sind alles Anforderungen, aber wir sprechen immer nur von Daten. Wir sprechen nicht von Benutzer, sondern rein nur Daten. Oder sprechen wir auch, wer darf auf die Daten zugreifen, wie muss er da zugreifen und so weiter. Das ist nochmal ein separates Thema, was Purview in seiner Suite nicht behandelt.
Nee, also das kann man da auch mit adressieren. Also Berechtigungskonzept ist auch bei Purview das A und O, wie eigentlich so überall, wenn es um Sicherheit und Compliance geht. Also wir schützen nicht nur Informationen, das ist natürlich in dem Fall der Ausgangspunkt, aber es muss auch definiert werden, wer darf auf die Informationen zugreifen.
Okay.
Aber heißt es, dass Purview im Endeffekt erst dort anfängt, wenn ich all das für mich oder im Unternehmen schon definiert habe und dann die Umsetzung folgt? Oder ist Purview auch etwas, was mir bei der Identifizierung meiner Compliance auch, sag ich mal, Denkprozesse abnimmt?
Genau, also definitiv. Also da kommen wir vielleicht auf diese 4 Säulen, die Microsoft in der Compliance-Bereich dann auch immer wieder mit identifiziert und sagt.
4 sind es?
Es sind 4 Säulen, genau. Okay. Einmal Know Your Data, das wäre das, was du jetzt gerade gesagt hast, Fabian. Ich muss erstmal identifizieren, welche Daten habe ich überhaupt in meinem Unternehmen? Also welche Art von sensiblen Informationen liegen denn vor? Sind es Finanzdaten? AR-Daten, Bankdaten, medizinische Ausdrücke etc. Mhm. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie mir das Denkanstöße, von denen du redest, mir mitgeben kann. Also das ist unterstützend. Also bewegen uns erstmal da auf dieser Säule. Aber du hast ja auch gefragt, wie wäre es denn, oder wann erfolgt denn überhaupt die Umsetzung mit Purview oder wann fängt man damit an? Ja. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass in Unternehmenskontext oder in einer Unternehmenssituation oder Projektsituation so ist, dass die Kunden meist selber auch noch nicht die Handhabe haben und nicht wissen, an welcher Stelle sie ansetzen sollen. Und sprich, das fließt manchmal ineinander über. Wir kommen eher aus der technischen Seite, zeigen die technischen Möglichkeiten, Sandro und ich. Und dann werden Personen, vielleicht ein Compliance-Team oder ein Datenschützer, der vielleicht in diesem Termin dabei ist, überhaupt bekannt, welche Möglichkeiten er denn überhaupt hat. Also oftmals kommen wir erst über die technische Schiene, zeigen die technischen Potenziale auf und dann wird daraus eine Richtlinie vielleicht generiert. Also das ist nicht immer gegeben, dass vorher diese organisatorische Richtlinie vorhanden ist und dann kommt das Technische, weil sich Unternehmen mit Compliance extrem schwer tun.
Wolltest
du woanders hin?
Klingt für mich gerade komisch, muss ich ehrlich gestehen, weil ich würde ja immer so blauäugig, wie ich da halt an die Sache rangehe, ja denken, dass ich mir erstmal als Unternehmen Gedanken mache, welche Compliance-Regeln oder welchen Compliance-Regeln unterliegen wir, welche setzen wir durch und dann suche ich mir das Tool, was genau die Richtlinien halt so durchsetzt.
Genau.
Also, aber so ist es offensichtlich gar nicht.
Oft tatsächlich nicht, weil es kommt aus einer spitzen Anforderung oft, wo man dann sagt, okay, ich brauche jetzt folgendes Feature und daraus ergibt sich dann, okay, wie sieht denn eure Richtlinie aus? Weil wir haben oft die Herausforderung, die Kunden kommen mit einer ganz speziellen Anfrage und dann hinterfragen wir denn, ja, was für sensible Daten wollt ihr überhaupt schützen? Wisst ihr überhaupt, was eure Kronjuwelen in eurem Unternehmen sind? Und da fängt die Schwierigkeit an, weil dieser Input erfolgt ja nicht, weil wir oft mit IT-Administratoren sprechen, der Input kommt ja nicht von den IT-Administratoren, der muss eigentlich aus den Fachabteilungen kommen.
Ja.
Und die müssen ja uns den Input liefern und sagen, das sind Daten.
Weil die IT-Abteilung wahrscheinlich gar nicht die Daten kennt.
Ganz genau.
Sondern es kann ja nur die Fachabteilung dementsprechend wissen, sei es nun HR oder die anderen, die da halt alle aufgezählt hat.
Genau.
Nur die kennen ja auch die Dateien oder Daten, mit denen sie täglich hantieren und arbeiten.
Korrekt, ganz genau so ist es. Und das ist halt die große Herausforderung, die wir immer wieder haben. Ist gar nicht das technische Mittel. Technisch haben wir oft schon das, weil du auch gesagt hattest, danach suche ich das Tool. Dadurch, dass wir aber viele Kundensituationen haben, wo schon die Lizenz, also man hat es ja, man lizenziert es mit. Es ist schon in irgendeinem Bundle von Microsoft meistens schon irgendwie enthalten.
Mhm.
Und dann wird gesagt, ja, ich will jetzt dieses Feature vielleicht auch nutzen. Es liegt jetzt bei mir in der bezahlten Schublade. Und vielleicht gibt es das daraus.
Verstehe. Also das heißt, es ist eins der Features, die ich eventuell mit meiner E3 oder E5 oder was auch
immer
für eine Lizenz
quasi
schon habe, das aber vielleicht bislang noch nicht genutzt habe, weil ich es nicht auf dem Schirm habe.
Ganz genau.
Das ist ja wie bei vielen Plänen so, E3, Business Premium, E5, du hast halt einen riesigen Katalog an Produkten und irgendwann kommen die Kunden halt auf den Trichter und sagen, oh, wir haben ja hier eine Information Protection oder so, was ist denn das? Beschäftigen sich damit und sagen dann, oh cool, wir wollen jetzt Dokumente verschlüsseln oder Informationen verschlüsseln. Und auf der Basis kommt dann halt irgendwie eine technische Anfrage und sagen, so, jetzt wollen wir gerne verschlüsseln. Und dann stellen wir aber fest, ja, okay, aber was Abdu gerade auch schon sagte, ihr seid noch gar nicht so weit. Also das Thema Reifegrad. Der Kunde hat vielleicht den Bedarf zu verschlüsseln, aber weiß noch nicht was. Was habe ich im Unternehmen? Habe ich vielleicht irgendwelche besonders schützenswerten Informationen, personenbezogene Daten zum Beispiel oder Unternehmensgeheimnisse? Das eine ist regulatorisch personenbezogene Daten. Das andere ist, das muss von innen herauskommen, welche Unternehmensgeheimnisse habe ich, wie werden die geschützt oder wie lange müssen die aufbewahrt werden oder auch Bewerberdaten und so weiter. Das sind ja alles so Themen, die in der Praxis dann kommen, die aber die IT an sich ja gar nicht definieren kann oder in den seltensten Fällen.
Und Sandro, sind das dann auch die Momente, wo ihr dann auch die Kunden bei dieser Definition der Compliance und was für Daten sind da überhaupt vorhanden und dann mit den Fachabteilungen sprechen, sind das dann auch die Momente, bei denen ihr selber als System Engineer, sage ich mal, dann auch unterstützt?
Ja, also bis zum gewissen Punkt. Wir haben ja innerhalb der SVA selber auch noch das GRC-Team, was also Governance, Risk and Compliance quasi Workshops auch anbietet und mit den Kunden selber dann diesen Reifegrad aus organisatorischer Sicht entsprechend bearbeitet und ausarbeitet. Und darauf aufbauen kann man dann zum Beispiel in das Thema Datenschutz, Datenklassifizierung einsteigen, wenn das Unternehmen aus organisatorischer Sicht seine Readiness in dieser Richtung erhöht hat.
Das heißt, das wollte ich nämlich gerade sagen, oder war der Stichwort Klassifizierung. Das heißt, die Daten werden eingestuft, klassifiziert, kriegen quasi ein Label draufgeklebt und anhand von diesen Labels weiß ich, welche Daten ich jetzt habe. In Abstufung bis hoch zu meinen Kronjuwelen quasi, mein Zaubertrankrezept, das ist das höchste aller Daten, die ich einstufen kann. Das darf niemals irgendwo nach draußen und liegt nur in Papierform im Safe. Übertrieben gesagt, geht natürlich nicht mit M3, aber ihr wisst, was ich meine. Aber dann habe ich die Daten klassifiziert. Das heißt, ich kenne jetzt meine Daten, auch wenn es ein langwieriger Weg ist wahrscheinlich, bis ich da hinkomme. Und dann, wie geht's dann weiter? Weil wir haben von 4 Säulen gesprochen. Dann zählt ja vielleicht jetzt irgendwann die 2.
Genau.
Säule.
Genau. Also die zweite Säule wäre jetzt das, was du gerade gesagt hast. Also wenn wir Richtung besonders schützenswerte Daten gehen, würden wir jetzt zu dem Thema Protect Your Data kommen. Also die zweite Säule, in der ich definiere, okay, wie schütze ich jetzt die Daten, wenn ich sie identifiziert habe, mit welchen Mechanismen kann ich sie schützen? Ein Mechanismus kann dafür sein, zum Beispiel ein Wasserzeichen zu setzen auf Dokumenten, damit das ein Bewusstsein für die User schafft, die sich Dokumente dann öffnen, indem sie sehen, okay, Dokument ist gekennzeichnet als vertraulich, einfach nur so ein visuelles Thema. Aber ein wesentlicher, ganz wesentlicher Punkt ist natürlich das Thema Verschlüsselung von Dateien. Indem ich damit dann einerseits das Dokument verschlüsselt habe und dann auch die Zugriffsberechtigung auf diese Daten damit steuere. Also ich lege dann fest, wer darf denn auf diese Dokumente dann zugreifen? Ist es zum Beispiel ein Toko? Darf der nur lesen zugreifen? Darf ein Sandro schreiben zugreifen? Lege ich das vielleicht ganz anders fest? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten innerhalb der Konfiguration, indem ich dann sage, okay, an der Stelle wird es vielleicht administrativ festgelegt, welche Gruppen dürfen immer lesen zugreifen, welche Gruppen dürfen, zum Beispiel eine Geschäftsführung, die darf immer schreiben, hat immer Vollzugriff. Oder ich übergebe diese Entscheidung dann an den User, diese Verantwortung, und er legt jedes Mal, wenn er das Label setzt, dann trifft die Entscheidung, in der er sagt, dass jemand darf lesen, jemand darf schreiben, jemand hat Vollzugriff.
Das heißt, diese angenommen, wir haben ein Projekt und es sind schon Daten vorhanden. Mhm. Dann muss man die klassifizieren. Das wird teilweise manuell, wahrscheinlich aber auch irgendwie über Skript, Automatismen, wie auch immer passieren. Aber alles, was dann neu dann dazukommt, bin ich angehalten, und ich spreche jetzt aus User-Sicht, ich muss dadurch auch ein Label dann auswählen oder dem Dokument zuordnen.
Genau, also da habe ich auch verschiedene Mechanismen. Einerseits ist ja der Label-Zwang ganz wichtig, weil ich will ja ab einem bestimmten Zeitpunkt eine sehr hohe Durchdringung haben. Mhm. Es sollen ja ab einem Zeitpunkt, möchte ich ja keine ungelabelten Dokumente mehr haben. Mhm. Sollen immer alle Dokumente, die ich habe, sollen ein Label einer Klasse zugeordnet sein. So, und eine zweite Möglichkeit ist natürlich, indem ich ein Standard-Label vorgebe, dass immer ein Label vorausgewählt ist für den User, dass es halt keine ungelabelten Dokumente mehr gibt. Aber hauptsächlich geht es da tatsächlich um das Thema mit dem Label-Zwang, dass man da gar nicht mehr als User rauskommt und natürlich auch bewusst, möglichst bewusst diese Entscheidung an der Stelle trifft, indem ich dann die Klassifizierung dann in die Verantwortung der User gebe.
Das heißt, da würden wir aber auch den Bogen schlagen zu unserem Adoption and Change Management Team quasi, genau. Dass auch das Bewusstsein bei jedem User eigentlich geschärft werden muss, warum tue ich sowas, wie tue ich sowas, und dass es auch in Zukunft quasi gefestigt wird.
Genau, also schöne Überleitung, hast du schon mal gemacht mit dem Podcast oder was zum ersten Mal, ne? Nee, super. Also auch da haben wir uns schon Maßnahmen überlegt oder überhaupt Abläufe, so eine Pilotphase, die wir in Verbindung mit Adoption und Change Management eben machen, indem wir verschiedene User aus verschiedenen Fachbereichen dazuziehen und deren Input dann natürlich einfordern, weil es da auch viel um Drittsysteme geht. Wie arbeiten dann diese Drittsysteme mit den verschlüsselten Daten? Gibt es da irgendwie Komplikationen? Müssen vielleicht andere Personen noch hinzugezogen werden? Wie ist die Arbeitsweise nach extern? All diese Themen spielen natürlich eine Rolle. Innerhalb der Pilotphase werden die evaluiert, und im Anschluss können wir halt die meisten Herausforderungen dann im besten Fall schon bewältigt haben, um dann alles begleitend eben mit Adoption Change Management Maßnahmen das dann organisationsweit auszurollen. Das ist so immer die Idee, und das ist auch das, was wir in der Vergangenheit häufiger gemacht haben. Auch sich bewährt hat, ja.
Das ist auch eins der Themen, was sehr erklärungswürdig ist. Mhm. Also hat einen sehr hohen Erklärungsbedarf, sowohl für die IT einmal, ne, wie ist das zu bedienen, auszurollen, und dann auch für den Endanwender, dass da kein Blödsinn passiert, falsche Labels ausgewählt werden, Leute auf einmal keine Zugriffe mehr haben.
Genau, es ist ja leider, wie so oft im Security und Compliance, weil es halt kein sexy Thema, sage ich mal. Der User bekommt keinen Mehrwert, wie wie es vielleicht mit Teams ist, dass er jetzt irgendwie chatten kann, Videobesprechung etc. Mhm. Deswegen muss man natürlich da den Widerstand so gering halten, wie es geht, indem man viel kommuniziert, viel die User mitnimmt und im Grunde ist das ja ein Schutzmechanismus für den User selbst. Der schützt sich ja, indem er die Daten richtig klassifiziert, nimmt er sich ja aus der Verantwortung, also er zeigt Verantwortung, indem er sich dann dadurch natürlich aus der Verantwortung zieht, für den Fall der Fälle, wenn Dokumente abhanden kommen und die richtig klassifiziert sind, ist das Dokument eben geschützt und das ist auch ein wesentlicher Vorteil, den ich vielleicht hier, können wir vielleicht auch mit erwähnen. Der Schutz ist auf Objektebene, das ist eine Metainformation an dem Dokument, also egal wo sich das Dokument befindet, die Verschlüsselung bleibt immer bestehen. Also ob du jetzt offline 5000 Kilometer nach Norden fährst und da das Dokument öffnest an deinem Offline-PC, der Schutz bleibt trotzdem an dem Dokument dran.
Mhm.
Genau.
Und das funktioniert?
Das funktioniert, ja.
Aber brauche ich denn dann immer Internetzugriff?
Nee, brauche ich nicht. Also auch das kann ich natürlich regulieren irgendwo. Also wie viel, ich kann innerhalb der Konfiguration definieren, wie viel Zeit darf denn, also wie viel Offline-Zeit darf ich denn haben. In den meisten Fällen sage ich, das muss man schon irgendwie regulieren, aber ich bin auch tatsächlich eher der Meinung, außer es gibt gesonderte Anforderungen, dass man eigentlich fast immer irgendwie online ist mittlerweile. Also ich kenne kein Unternehmen mehr, das sagt, okay, wir haben jetzt einen Außendienstler, der arbeitet jetzt eine Woche lang offline. Kann es auch geben, ne? Lügenstrafen gerne, aber ich bin da eher ein bisschen restriktiver und sage, okay, möglichst lange, also möglichst kurze Offline-Zeiten, dass man nicht sagt, okay, du kannst immer offline mit dem Dokument arbeiten, das kann man alles natürlich ein bisschen einschränken.
Ich habe zwei Fragen.
Okay.
Kannst du dir vorstellen, welche?
Nee, noch nicht.
Okay, also Frage 1. Ihr habt gerade diese Offline-Tätigkeit. Mhm. Aber das ist vielleicht auch ein Punkt in Säule 3. Das sagt dann Stopp. Mhm. Wenn du sagst, diese Offline-Fähigkeit, also die Daten mitnehmen, irgendwann läuft ja da irgendwas ab wahrscheinlich. Was passiert dann? Kann ich dann die Daten nicht mehr öffnen oder dieses Dokument, wie auch immer, weil mir ein Schlüssel fehlt, der synchronisiert wurde? Also sprich, das wird dann vielleicht in Richtung Säule 3 gehen. Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, tut vorher nochmal den Sync anstoßen, um Daten abzugreifen. Was passiert da? Und das Zweite dann, vielleicht aber ein ganz anderer Punkt. Du hast schon mal kurz angesprochen, oder ihr, IT ist da ein kleiner Baustein, aber wer sind außer Fachabteilung vielleicht noch, wenn wir über Datenklassifizierung reden und auch diese Regulatorien, da gibt es ja bestimmt auch noch andere. Betriebsrat, ISB und so weiter.
So, zur ersten Frage, also der Offline-Zugriff basiert quasi auf den Berechtigungen, die du vorher da am Label definiert hast oder für die Klassifizierung. Das heißt, wenn der Anwender das Dokument das erste Mal öffnet, dann wird anhand einer Entra-ID-Authentifizierung, also Anmeldung am Identity-Provider von Microsoft, das Recht geprüft, was der Anwender über das Azure RMS, die Rights Management Services, für das Dokument bekommen hat. Und angenommen, der Offline-Zugriff ist jetzt auf 7 Tage, dann wird für 7 Tage lang der Zugriff lokal gecached, auf diesem Gerät wohlgemerkt. Das heißt, wenn ich ein zweites Gerät habe, dann muss ich mich da genau so wieder authentifizieren und entsprechend meine Zugriffe validieren lassen. Und sollte ich jetzt 7 Tage lang oder 8 Tage lang keinen Internetzugriff haben auf dem Gerät, dann kann ich halt am 8. Tag das Dokument nicht mehr öffnen, weil mein Token da abgelaufen ist für den Zugriff.
Der User kriegt eine Fehlermeldung, genau. Achtung, Dokument, du musst wieder online gehen.
Damit. Ich authentifiziere dich, genau. Und wenn zum Thema Offboarding oder ein Mitarbeiter geht und möchte noch ein bisschen ein paar Informationen mitnehmen, im besten Fall hat man halt einen Offboarding-Prozess, der vorsieht, dass der Mitarbeiter-Account deaktiviert wird oder aus irgendwelchen Berechtigungsgruppen entfernt. Das heißt, beim nächsten Mal öffnen, also Offline-Zugriff jetzt wieder mal ausgeschlossen. Wenn der da ist, dann dauert es halt x Tage länger. Mhm. Dann würde beim Öffnen auch dann die Meldung kommen, bitte melde dich mit einem Account an, der berechtigt ist. So, kann er halt nicht machen, weil sein Account deaktiviert ist. Sein persönlicher Live-ID-Account oder so, den man auch berechtigen könnte, ja, der ist nicht berechtigt, also bleibt er vom Dokument draußen, egal wo die Datei dann liegt. Also auch wenn er sich es runtergeladen hat vom SharePoint auf dem USB-Stick, die Verschlüsselung, das was Abdu gerade meinte, ist ja objektbasiert, wandert also mit der Datei mit oder mit der E-Mail oder was auch immer und ist dann damit ausgesperrt.
Wurden deine Fragen damit beantwortet?
Nee, die zweite Frage noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch noch die zweite. Was war deine zweite Frage?
Wer der User-Kreis ist, denen wir uns über diese Thematik unterhalten, außer IT, die aber nur, ich sag mal, die Tools oder die Bot-Mittel zur Verfügung stellen. Dann haben wir gesagt, der Fachbereich oder die Fachbereiche, die diese Daten oder ihre Daten ja besser kennen als die IT selber wahrscheinlich. Aber dann gibt es ja noch andere Mitspieler, die am Tisch sitzen.
Ja, du hattest jetzt einen auch schon genannt, der Betriebsrat ist oft auch dabei, weil es ja um die sensiblen Daten der Arbeitnehmenden natürlich geht. Deswegen haben die natürlich auch Auto auf Mitspracherecht, beziehungsweise sollten zumindest mal irgendwie darüber in Kenntnis gesetzt werden, was hier passiert und wie das Ganze abläuft. Wer sonst auch einen großen Anteil daran hat, ist der Datenschutz, der sich da auch immer mit einschaltet. Oder zum Beispiel auch ein Informationssicherheitsbeauftragter, der ja auch oft dafür verantwortlich ist, diese Sachen mit aufzusetzen. Oder auch ein CISO, der irgendwie involviert ist, um auch Datenklassifizierung zu definieren, damit die auch in Anwendung kommen. Also so, das sind so ein paar Chancen. Vielleicht hast du noch welche oder fällt dir noch was ein, aber das sind so die mir sonst immer mit einfallen. Oder natürlich im besten Fall eine Compliance-Abteilung, wenn es die gibt. Ne? Das wäre natürlich Deluxe, aber in den seltensten Fällen oder ab einer bestimmten Größe hat man die natürlich irgendwo.
Ja.
Aber natürlich viele mittelständische Unternehmen haben das halt nicht. Da sagen die, okay, das macht vielleicht jetzt der Datenschutz irgendwie ein bisschen mit oder irgendwie der IT-Leiter hat noch jemanden. Aber es gibt kein Compliance-Team, was vielleicht auch gewisse Analysen innerhalb des Purview-Portals dann wieder macht, irgendwie bestimmte Fälle eröffnet etc. Das läuft dann viel über die IT dann wieder.
Mhm.
Genau. Okay, das heißt, du hast jetzt die ersten zwei Säulen beschrieben von den insgesamt vier. Das heißt, wir hatten jetzt Know Your Data und Protect Your Data.
Korrekt.
Ich habe aber, bevor wir zu der dritten Säule kommen, noch eine letzte Frage zu Punkt 2. Du hattest gesagt, da sind die Metadaten oder das Ding, die Verschlüsselung oder die Informationen, die hängen quasi an dem Objekt. Kannst du mir das mal etwas näher erklären, damit ich einfach ein Verständnis dafür habe, was bedeutet das, Sandro?
Was das bedeutet, ne, du hast quasi das Dokument, da ist, keine Ahnung, irgendeine sensitive Information drin, zum Beispiel Unternehmensgeheimnis, wo du sagst, das ist das Coca-Cola-Rezept, das ist schützenswert.
Ja.
Und wenn du jetzt ein Label anwendest, ich glaube, das haben wir noch gar nicht ganz genau beschrieben, was ein Label alles sein kann und eine Klassifizierung, dann kann das zum einen diesen besagten visuellen Schutz ist das falsche Wort, visuelle Kennzeichnung haben für Wasserzeichen zum Beispiel oder eine Fußzeile. Oder eben den Azure RMS-basierten Schutz, also die Verschlüsselung. Und wenn du die anwendest, dann wird in dem Moment, also angenommen, man macht es manuell, die Verschlüsselung des Dokuments mit dem Microsoft Key, sozusagen mit dem Tenant Key, durchgeführt, also auf das Dokument angewendet. Das heißt, ich habe auf die Dokumentinhalte keinen Zugriff mehr, wenn ich nicht derjenige bin, der auf das Dokument eine Berechtigung hat. Das Einzige, was ich machen kann, ist in die Metadaten des Dokuments reinschauen, also quasi in den Header, wo dann so Informationen drin stehen, wie welches Label wurde angewendet, also welche Label-ID hat es und gegen welches Tenant muss ich mich authentifizieren, um meine Berechtigung zu verifizieren.
Okay, also quasi jetzt mal so plastisch gesprochen, so Rechts- und Maustaste, Eigenschaften und dann könnte ich da halt erkennen, dieses Label ist halt gesetzt und die Berechtigung.
Ja, also im Eigenschaften Context Explorer, glaube ich, ist es.
Ja, nee, aber also grob
genau,
so.
Grob, ja. Also, ne, du hast Möglichkeiten einzusehen, was für ein Label da drauf ist.
Wenn wir über Verschlüsselung sprechen, dann kann ich mir doch eigentlich im Endeffekt auch wie eine Ransom-Verschlüsselung vorstellen, dass ich tatsächlich halt, nur dass es hier halt gewollt ist, dass ich quasi halt hier tatsächlich Microsoft Keys oder den Tenant Key halt verwende, um einfach die Datei halt so zu verschlüsseln, dass ich halt nicht mehr rankomme. Und immer wenn ich es dann halt darf, weil ich die Person bin, die darauf berechtigt ist, wird es halt quasi entschlüsselt, so als hätte ich mein Kopfgeld, wollte ich gerade sagen, also mein Lösegeld bezahlt habe.
Genau, ja. Wenn du einen berechtigten User hast, dann darfst du auf das Dokument zugreifen.
Okay, cool. Okay.
Das ist so das Konzept dahinter. Es ist jetzt kein Passwortschutz wie eine Passwortschutz
der Excel,
das ist schon
richtig.
Ja, es ist schon richtig, genau.
Richtig gemacht.
Richtig.
Wie die Profis das da draußen auch machen.
Ja.
Krass.
Ja, auf jeden. Okay, zwei von vier Säulen.
Dritte Säule,
genau. Da kommen wir jetzt zu dem Thema Prevent Data Loss, also den Schutz vor Datenabfluss.
Das ist ja das, was ich vorhin gemacht habe, als Beispiel, und dann Mitarbeiter verlässt Unternehmen und wird Daten mitnehmen.
Genau, das ist auch
zum etwas, Beispiel.
Genau, also es greift ja alles miteinander über. Ich sorge ja auch dafür, dass wenn ich dort Dokumente verschlüssel, dass Daten ja dadurch auch nicht abwandern können, weil die User dann ja irgendwann nicht mehr berechtigt sind.
Mhm.
Also da schütze ich dann das Abwandern von Daten. Prevent Data Loss wäre jetzt zum Beispiel das Thema Data Loss Prevention. Wäre jetzt auch wieder so ein eigenes Feature, ein eigener Service innerhalb von Purview, den ich dafür nutzen kann, eben um den Versand von Dokumenten zu verhindern, die einen bestimmten Inhalt haben oder die ein bestimmtes Label haben. Indem ich eben das auch technisch zum Beispiel blockiere. Ich kann einerseits das als Art Hinweis an bestimmte Personen Informationen übergeben, per Mail zum Beispiel, dass jemand eine bestimmte Information per Mail versendet hat, die kritisch war, sensibel über Informationen, HR-Informationen enthalten hat. Da kann ich informierend arbeiten, also das Bewusstsein für die User erhöhen. Ich kann aber andererseits auch sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich einen harten Cut, also eine Mauer für den User schaffen, wo er technisch nicht durchkommt. Also das entweder technisch hart blockieren, dass gewisse Informationen nach außen geteilt werden oder auch intern, aber es geht oft darum, dass gewisse Daten und Informationen nicht nach extern geteilt werden und das kann ich eben teilweise hart verhindern oder eben etwas lockerer handhaben und dafür sorgen, dass vielleicht man informiert wird, das Bewusstsein geschaffen wird, pass mal auf, lieber User, du hast jetzt vielleicht ein Dokument geteilt, das so und so einen Inhalt hatte, bitte mehr darauf achten, bitte das mehr ins Bewusstsein rufen. Sie aber in deinem Gesicht schon, das gibt sich einige Fragen auf.
Naja, das klingt natürlich, wenn du mir das so erzählst, klingt das total genial. Aber vielleicht liegt es auch an meiner Naivität oder einfach an meinem Unwissen und deswegen seid ihr ja zum Glück da, an meiner Unwissenheit. Kann das technisch wirklich funktionieren? Also ich meine, ich habe doch, was für mich völlig einleuchtend ist, ist, dass ich da eine Datei habe und die würde ich jetzt zum Beispiel mit meinem Exchange online versenden wollen, dass der Exchange sagt, nee, geht nicht, weil es klassifiziert als darfst du nicht versenden.
Genau.
So, aber jetzt kann ich ja eine Datei vielleicht auch per irgendwelchen anderen Tools halt verschicken, sei es nun irgendein dritte Mail-Programm oder sowas halt oder sowas wie Dropbox, Box, Sharefile oder...
Soll ich dir, also darf, wenn ich so schlau bin, ja, vielleicht habe ich ja auch besser zugehört, ich weiß nicht, aber das ist eine böswillige Unterstellung.
Nein.
Aber das Dokument ist doch mit so einer, ich nenne es mal Signatur quasi versehen oder mit einem Schlüssel.
Mit einem Label, ja.
Ja, mit einem Label und der ist doch versendet. Und wenn du aber nicht den Gegenschlüssel hast, dann kannst du damit auch nichts anfangen.
Ach so, ja, stimmt.
Das ist das eine, du kannst ja aber auch, wenn das Dokument nicht gelabelt ist, auf den Inhalt mit Data Loss Prevention auch schauen und dann hast du halt kein Label dran, aber was du gerade sagst, Fabian, also du kannst das nicht alleine aus der Purview-Palette heraus stemmen, weil da kannst du halt ins Exchange Online schauen, okay, und eine Mail-Regel machen, die wo drin steht, HR-Nachrichten dürfen die Organisation nicht verlassen. Das kannst du auch für Teams machen und für OneDrive, beziehungsweise SharePoint Online. Aber wenn jetzt jemand so pfiffig ist und lädt das Dokument dann quasi bei Dropbox hoch, dann brauchst du halt einen DLP-Mechanismus von der Firewall oder das Endpoint-DLP, was dann auf dem Endgerät läuft, also auf dem Windows oder auf dem macOS zum Beispiel. Also alleine aus der Purview-Sicht wirst du das nicht komplett bearbeiten können.
Okay, das heißt, da brauche ich dann quasi tatsächlich halt nur noch eine weitere Lösung oder so ein Data Loss Prevention Agent, der dann von der Firewall kommt oder für meine Windows-Maschine oder sowas.
Über den Weg, wie es das halt das Unternehmen verlassen könnte. Also wenn du das Dokument jetzt als intern kennzeichnest, dann kannst du ja auch in der Firewall, wenn sie eine DLP-Engine hat, definieren, wenn das Dokument, was da kommt, irgendwie... weiß ich nicht, als intern gekennzeichnet ist und soll auf Dropbox hochgeladen werden, dann verbietet die halt den Upload. Aber das ist halt nichts, was du Purview-seitig steuern kannst, weil das ja gar nicht den Purview oder den M365-Weg nach draußen findet.
Genau, vielleicht ergänzen noch dazu. Ich, je nachdem, welche Lizenz ich natürlich habe, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten. In einem M365E5-Lizenz hätte ich auch das Thema Endpoint Data Loss Prevention. Also auf Endgerätebasis zu steuern, okay, darf ich jetzt auf diesem Endgerät ein Dokument mit einer bestimmten Information, zum Beispiel auf einen USB-Stick, überhaupt kopieren, die einen bestimmten Inhalt hat? Oder in einem bestimmten Netzshare zum Beispiel? Oder ausdrucken etc. Das ist aber wieder ein erhöhtes Feature, was die meisten unserer Kunden nicht haben. Es geht in der Theorie, aber auch das alles muss man natürlich verproben, weil so ein DLP-Konzept ist relativ aufwendig, weil ich ja sehr, sehr viele Wege, ihr habt es ja selber auch identifiziert, ne? Gute Transferleistung, top.
ihr könnt. Wir werden das erste Mal gelobt in dem Podcast. Geil.
Nee, aber deswegen, ich muss ja die ganzen Wege, die ganzen Richtungen, die Daten abfließen können, muss ich überhaupt erstmal identifizieren. Und das ist ja auch wiederum sehr, sehr schwierig für Unternehmen, das überhaupt festzustellen. Über welche Wege kann ein Dokument mein Unternehmen verlassen? Das ist jetzt nur in Microsoft 365, nur ich schicke es per Mail, sondern ich kopiere es mir irgendwo hin, mach's in irgendeine Dropbox oder so. Da kann ich auch wieder Mechanismen mit Defender for Cloud Apps, was auch wieder ein E5-Feature ist, verknüpfen, indem ich nur ein Beispiel, dass wir jetzt hier nicht zu stark abdriften, aber wenn ein Dokument ein bestimmtes Label hat, dann verhindere ich auch den Upload in zum Beispiel Drittspeicherorte. Mhm. Das kann ich theoretisch jetzt, ohne ins Detail zu gehen, geht das theoretisch dann auch. Also dafür brauche ich dann aber auch wieder diese erhöht die Lizenz. Und wir arbeiten oft mit der, auf dieser Microsoft 365 E3 Schiene mit unseren Lösungen, die wir dem Kunden anbieten können. Und die sind teils dann schon beschnitten. Also ich kann gewisse Sachen machen, aber es fehlt immer so der kleine Schulterschluss zum nächsten Punkt, was Sandro ja auch gesagt hat. Ich brauche dann vielleicht eine andere Lösung oder ich brauche einen weiteren Service, um das zu komplettieren. Auch von anderen Anbietern, die wir ja auch durchaus im Produktportfolio haben, könnten auch Lösungen in Frage kommen. Es muss ja jetzt nicht rein Microsoft sein an der Stelle, sondern es könnten auch andere Lösungen da helfen. Ja, genau.
Ich glaube, wir brauchen eine Anschlussfolge, wo wir genau das Thema vielleicht noch tiefer beleuchten. Weil, Abdu hat es schon gesagt, da gibt es so Dritthersteller. Vielleicht müssen wir auch die mal noch in die Mangel nehmen, wir zwei. Wir sind ja jetzt fast schon
Profis,
Experten. Perfue-Profis. Perfue. Die können wir mal richtig auseinandernehmen. EPs.
Perfue-Profis. Kann ich bestätigen, ja.
Aber okay, also. Ich habe noch eine Frage.
Ja, ich habe noch ganz viele, aber fang du mit ein. Ja.
Aber ich habe zur Säule 3 noch eine
Frage. Ja, genau.
Geodaten, spielen die da auch eine Rolle? Also sprich, dass ich nur von einer bestimmten Lokation aus da drauf zugreifen kann oder brauche ich da auch wieder Dritttools dafür? Zum Beispiel.
Also
ich darf nur von Deutschland aus auf so ein Ding drauf zugreifen, auf ein Dokument. Oder
ach so.
Wenn aus ich Hamburg. Wenn ich hätte jetzt Brasilien gesagt, frage mich nicht, warum dass ich auf Brasilien gekommen bin. Weiß ich nicht.
Ja, das ist jetzt nicht zwingend was aus dem Perfue-Kosmos, das ist dann eher Conditional Access aus dem Entra-ID heraus. Also wenn ich ja das Dokument klassifiziere oder verschlüsselt, dann muss ich ja eine Authentifizierung durchführen, um auf das Dokument zuzugreifen. Und diese Authentifizierung triggert ja eine Anmeldung im Entra-ID. Und auf diese Anmeldung wiederum kann ich mit Conditional Access eine Regel anwenden.
Die haben aber auch für alles eine Antwort hier, oder?
Da hätten wir aber auch selber drauf
gekommen. Da stellen wir immer die falschen Fragen, oder?
Also es gibt aber auch immer mehr die Verknüpfung zwischen Perfue und Conditional Access. Ich kann auch sagen, dass ich der externe Zugriff auf ein bestimmtes Team, wo bestimmte Daten liegen, vielleicht anders gehandhabt wird. Dass ich das ein bisschen reguliere, dass nur unter bestimmten Bedingungen, die Sandro ja auch gesagt hat, ich dann zugreifen darf auf dieses Dokument, wenn ich mich aus einem in einem bestimmten Land befinde oder mein Gerät eine bestimmte Bedingung erfüllt, indem es vielleicht compliant ist, wo man dann wieder Richtung Microsoft Intune wechseln würde und sagen, okay, das Gerät muss oder andere Anbieter, muss nicht nur Intune sein, aber dass es eben einen bestimmten Status hat, für mich als sicher gilt oder als Firmengerät und ich dann jemanden auf ein Team drauf lasse von extern, wo ein bestimmtes Label draufgesetzt ist.
Ja, weißt du, was da eine Rolle spielt? Sorry. Querverlinkung zu unserer Podcast-Folge paar Reihen vorne dran.
Device Trust.
Conditional Access.
Wenn du flüsterst, hört man dich, glaube ich.
Never trust, always verify.
Always verify. Korrekt.
Auch eine coole Folge. Also hier auch nochmal, wer mehr über Conditional Access und so weitere Themen wissen will, hört euch die Device Trust Folge nochmal an.
Korrekt.
Aber du hast weitere Fragen.
Nee, also mir ist so eine Sache aufgefallen. Also ich hatte ja gerade gesagt, krass, die Jungs haben ja auf alles immer irgendwie eine passende Antwort. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir die falschen Fragen stellen. Falls ihr da draußen das Gefühl habt, wir stellen die falschen Fragen oder ihr habt andere Fragen, dann schreibt uns diese Fragen bitte an podcast@sva.de und dann holen wir das auf jeden Fall nochmal nach und ziehen die beiden nochmal hier an den Tisch und stellen diese Fragen nochmal.
Korrekt.
So, aber zurück zum Thema. Wir hatten jetzt Säule 1, Know Your Data. Säule 2, Protect Your Data. Wir waren jetzt angekommen in Säule 3, Prevent Data Loss. Jetzt haben wir noch eine Säule übrig.
Ja.
Was soll das sein?
Letzte Säule wäre Govern Your Data, also verwalte deine Daten. Und da kommen wir zum Thema, wie lange müssen Daten aufbewahrt werden und wann müssen sie vielleicht gelöscht werden. Ah, okay. Vielleicht habe ich auch da wieder gesetzliche Vorgaben, die entweder von außen, wieder ein externer Parameter, der von außen kommt, der mir sagt, okay, deine Finanzdaten darfst du 15 Jahre zum Beispiel nicht löschen. Das könnte jetzt wieder auch so eine Maßnahme sein. Oder ich habe intern für mich festgelegt, dass ich bestimmte HR-Daten nach einem Jahr lösche oder nach 2 Jahren. Oder ich vielleicht überhaupt Bewerbungsunterlagen, dass die revisionssicher nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden. Und da geht es eben um Govern Your Data.
Aber bezieht sich das dann auch auf Archivierung?
Also die Aufbewahrung erstmal prinzipiell befasst sich mit der revisionssicheren Ablage, also über x Jahre, dass die Rechnung XY aufheben oder die Bewerbung nach 90 Tagen oder was auch immer löschen.
Ja.
Es ist kein, also es ist ein Archiv, aber es ist, wenn du jetzt mit Archiv in Richtung Backup gedacht hast, ist es kein Backup.
Nee, ich habe eher in Richtung Archivierung gedacht.
Ja, also quasi revisionssichere Absicherung.
Revisionssichere Absicherung meiner Daten für Finanzämter,
genau,
ne, Krankenversicherung, was auch immer. Also ist es jetzt ein Tool für Archivierung auch oder was?
Ja, du kannst mit den Retention Policies, heißt das ja dann, also die
Retention Policy,
Retention Aufbewahrungsrichtlinien.
Ah, jetzt.
Auf Deutsch, genau.
Ich habe übrigens zuerst Redemption verstanden.
Die Retention, oder wie war es? Datenlebenszyklusverwaltung?
Korrekt, genau.
Wenn man es ganz auf Deutsch
geht. Das ist ja auch schon so Beamte-Deutsch, also das, so
genau.
BSI-konform und so. Okay.
Vielleicht. Ja. Genau. Also da kannst du halt für Speicherorte, zum Beispiel SharePoint-Sites, definieren, wie lange Dokumente dort revisionssicher Retention-Speicher abgelegt werden, also wie lange komme ich an das Dokument oder an die E-Mail nochmal wieder ran. Und an der anderen Seite auch, was passiert nach Ablauf dieser Frist? Also bleibt das Dokument dann weiterhin da oder muss es gelöscht werden aus Gründen? Und das Gegenstück dazu sind dann entsprechende Retention-Labels, die man auf Objektebene anwenden kann. Also damit dann der Anwender zum Beispiel entscheiden kann, wenn man es jetzt nicht automatisiert macht, oh, das ist ein abgelehnter Bewerber, dem gebe ich jetzt das 6-Monats-Tag, weil den muss ich nach 6 Monaten löschen, zum Beispiel. Also nicht den Bewerber, sondern
weglöschen. Ja. Yes, das hat nie stattgefunden. Ja, vielleicht noch so allgemein, also wir waren ja davon ausgegangen, dass wir eher von dieser E3-Lizenz und eher von, ich habe diese Lizenz schon vorhanden und möchte das nutzen. Da gehen viele dieser Features, die wir jetzt genannt haben, wir sind ein bisschen gesprungen zwischen manuellen Nutzungsmöglichkeiten hin zu teilautomatisiert, hin zu automatisiert. In der E3 ist natürlich hauptsächlich manueller Aufwand von User-Seite erforderlich, bis hin zu teilautomatisierten Möglichkeiten, Daten zu labeln oder zu erkennen. Und in der höherstufigen Lizenzierung hätte ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, anhand von Inhalt Dokumente automatisch labeln zu lassen. Also ja, ohne Nutzer-Input zum Beispiel.
Möchte das jemand per Hand machen?
Also die meisten, also ich sage aus den Projekten, die ich jetzt gemacht habe, Sandro könnte mir da sicherlich zustimmen, dass die meisten unserer Kunden das völlig ausreicht, mit der E3 da zu arbeiten, so wie sie es als Anforderung brauchen. Weil da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, es ist schwierig als Unternehmen, diese Anforderungen sich selber überhaupt zu definieren, diese Richtlinien zu definieren. Und daher reicht es in den meisten Fällen erstmal aus, diesen Blumenstrauß an Features, die ich mit einer E3-Lizenz habe, überhaupt erstmal in Nutzung zu bringen. Das haben wir jetzt nicht nur im Purview-Bereich, aber das gibt es auch sicherlich in anderen Bereichen. Ja. Aber das, was ich habe, erstmal so weit zu nutzen, dass es an seine Grenzen kommt, wo ich dann vielleicht so eine Anforderung habe, die sie mit dieser Lizenz gar nicht umsetzen lässt, wo ich dann entweder, aufgepasst, wieder einen Drittanbieter brauche vielleicht, der mir eine veredelte Lösung bietet.
Mhm.
Oder ich vielleicht aufsteigen werde in eine höherwertige Lizenz an der Stelle, um das voll zu automatisieren. Das wiederum braucht aber noch mehr Input. Weil Automatisierung heißt auch, es muss natürlich sehr genau sein und sehr genau funktionieren.
Keine Frage.
Ansonsten.
Aber dafür brauche ich es nur einmal definieren, drück auf Start und dann rennt er los. So stelle ich
Mag sein. Den habe ich ein bisschen vermisst. Gut, dass er noch gekommen ist.
Funktioniert das so einfach nicht, oder?
Schade. Schön wäre es, ja, aber es ist Evergreen Approach, vielleicht könnt ihr es auch gar nicht mehr hören, aber es ist der ständige, immer wiederkehrende Ansatz. Ich muss neue Anforderungen immer wieder einbringen in meine bestehenden Systeme und immer wieder dafür sorgen, weil die sich diese Anforderungen auch immer wieder verändern, ne? Dass ich das immer wieder nachfasse und sehr viel Testaufwand, der natürlich sehr viel Feedbackschleifen, die erfolgen müssen, passt es denn? Weil nichts wäre schlimmer, als wenn Automatismus sagt, okay, dieses Dokument, ich habe erkannt, das soll nach 6 Monaten gelöscht werden, aber es waren dann irgendwie die geschäftskritischen Unternehmensinformationen.
Das Coca-Cola-Rezept.
Das allseits bekannte Coca-Cola-Rezept, ja.
Tja.
Also für die meisten Kunden reicht halt, dass dadurch, dass sie mit einer E3 starten, ist halt der Automatismus sowieso nicht gegeben, außer man geht eben auf besagte Drittanbieter. Und dann ist das erfüllt eigentlich schon die Anforderungen.
Okay, so. Noch was zur Säule 4?
Nee, ich glaube, ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer reicht das, glaube ich, erstmal als Input, würde ich mal sagen.
Okay, pass auf. Jetzt mal.
Oder bei der Fische.
Danke sehr. Wie stelle ich mir das vor? Das ist ein Tool, das installiere ich auf meinem Rechner und dann geht's los? Oder ist das was im Internet? Ist es auf Azure Portal?
Dort dieses Purview.
Zweimal in einer Folge ist das.
Ach du Scheiße. Oh nein.
Es tut mir leid. Aber nee, es ist eine sehr gute Frage, weil dadurch, dass ja jetzt im Microsoft-Fall alles aus einer Hand kommt, sind das ja sehr stark integrierte Lösungen. Also ich finde zum Beispiel das Thema Labeling finde ich in meinen Office-Anwendungen wieder. Ich kann in meinem Word sehe ich dann ein Feld, was sich dann aktiviert, sobald ich die Label ausgerollt habe für die User, und dann kann ich diese Label dann sehen und kann sagen,
aber dieses Dokument ist vertraulich. Aber natürlich nur in meinem M365 Word.
Korrekt. Nur in, ja, weil Microsoft möchte ja auch, ne?
Natürlich.
Ist ja auch klar. Also sehr alles stark miteinander integriert, auch in der Web-Anwendung finde ich es wieder, ich kann es in Teams wiederfinden, ich kann mir einen bestimmten Client installieren und das auch auf meine lokalen Daten anwenden, denn vielleicht das auch nur als Information, es ist jetzt nicht ein Cloud-Only-Feature, zum Beispiel dieses Sensitivity-Label, sondern ich kann es natürlich auf Dokumente und Daten anwenden, die gar nicht in meiner Cloud liegen, die gar nicht in meinem OneDrive liegen, sondern die auf meinem Notebook, habe ich dich verloren?
Nee, aber machen wir weiter. Also zum Beispiel auf meinem On-Prem-Filer-System oder wie?
Genau, das kann ich da auch machen. Das ist auch eine Anforderung, die viele Kunden natürlich haben, die sagen, ich habe hier auf meinem File-Server natürlich tausende Daten. Ich möchte jetzt hier vielleicht keinen Auszubildenden für die nächsten 2 Monate hinstellen, der alle Dokumente einzeln hingeht und bearbeitet. Und kann dann mit dem Azure Information Protection Scanner arbeiten, der tatsächlich aber wieder eine E5-Lizenz erfordert an der Stelle als Hinweis. Und kann dann auch On-Prem-Repositories anbinden, On-Prem-SharePoint anbinden, File-Server anbinden, wo dann dieses System durchläuft und auch da, je nachdem, ob es gewünscht ist oder nicht, nach Inhalten schaut und dann abhängig vom Inhalt sagt, okay, das ist ein internes Dokument, das ist ein Public-Dokument, vertrauliches Dokument, kann ich dann so durchlaufen lassen. Wird oft auch angefragt, oft scheitert es an der Lizenzhürde, weil nur für dieses eine Feature holt man sich das nicht. Aber grundsätzlich hätte man diese Möglichkeit zu sagen, ich habe ein System, was immer on-prem alle Daten dann schon mal vorklassifiziert, bevor sie in der Cloud landen, oder habe den Schutz dann auch auf meinen On-Prem-File-Server zum Beispiel.
Mhm, verstanden. Was übrigens eigentlich ganz cool klingt, muss ich ehrlich gestehen, dass du da deine On-Prem-Filer auch nochmal mit versehen kannst. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Ja, okay, E5-Lizenz, verstanden. Aber darum geht es ja nicht so, welche Lizenz besser ist, oder was. Es geht ja darum, mir zu erklären oder uns zu erklären, was Purview und Microsoft uns eigentlich anbietet. Aber dann erzähl mir doch mal die Administration an sich, dieses Purview-Portal, nenne ich es jetzt einfach mal. Also wir kennen es ja alle zum Beispiel, dass ich gehe ein Entra-ID-Portal, ich habe ein Intune-Portal, dann vermute ich mal, wird es jetzt ein Purview-Portal geben oder was?
Korrekt, es gibt ein Purview-Portal, wo ich dann die ganzen Features rund um Microsoft Purview administrieren kann. Dort werden die konfiguriert, den Usern bereitgestellt. Dort kann ich Änderungen vornehmen, so wie man es aus den anderen Portalen tatsächlich auch kennt.
Okay, cool. Sando, was sind so die Highlights bei den Kunden, die sowas anfragen, wo fühlen die sich, also falls ihr Anfragen kriegt oder auch umgekehrt, falls ihr quasi mit Kunden sprecht, was sind so die ersten Triggerpunkte, wo du sagst, so, boah, ja, da springen die Kunden immer drauf an, aber das ist auch das, wo die Kunden uns anrufen und sagen, hier, Herr Reiter, wir haben das und das Thema. Was sind da so die 3 besten Use Cases oder so, um über das Thema reden zu können?
Ja, also es kommt natürlich ganz auf die Branche drauf an, wo die Anfrage herkommt, aber wenn man so in Workshops dann das Thema mal erwähnt, also wenn man über M365 allgemein spricht, dann kommt man irgendwie auch unweigerlich bei Purview vorbei. Dann finden die Kunden das immer schon ganz cool, wenn man sagt, ja, die Information Protection zum Beispiel, die ist schon, oder Purview ist schon Teil der Lizenz. Und dann ist auch der Wille irgendwie groß, da tiefer reinzuschauen, was es damit auf sich hat. Also Information Protection ist eigentlich so der Top-Seller, wenn man das mal so sagt. Also Daten klassifizieren, oh, ich kann jetzt hier Dokumente verschlüsseln, ohne irgendwie großartig Hardware anzuschaffen oder mir eine Drittanbieterlösung zu kaufen. Dann das Thema Data Loss Prevention gleich damit einhergehend, also zu verhindern, dass das Dokument auch ohne dass ich es klassifiziere, das Unternehmen verlässt, weil auch da gibt es Unterschiede, welche Dateitypen Information Protection supported sind und welche Dateitypen die Data Loss Prevention supported. Das sind ein bisschen mehr. Man kann also da zum Beispiel auch auf die alten Office-Formate da Regeln anwenden, die Information Protection gar nicht unterstützt. Und dann aber mehr aus dem Finanzsektor oder auch aus dem Versicherungssektor kommt dann oft auch die Frage, naja, wir haben aber irgendwie noch höhere Compliance-Anforderungen und wollen gerne mit unserem eigenen Schlüssel die Dokumente verschlüsseln. Und dann ist man halt da auch direkt mit einer nächsten Lösung, irgendwie einer eigenen HSM oder irgendwas aus dem Azure Key Vault generiert mit dabei. Also das Top-Thema ist eigentlich Information Protection, entweder eine Ausprägung mit eigenem Key oder mit Microsoft Managed Key und danach Data Loss Prevention.
Ich bin Blatt.
Ja, zu Recht. Ist ja auch wieder so ein Mammutthema.
Ja.
So viel Theorie halt auch.
Absolut. Also wenn ich mir allein schon vorstelle, ich muss erstmal in einem Unternehmen diese Awareness schaffen, also sprich, wenn diese Anforderung kommt, um da nicht vor lauter Bäumen kein Wald mehr sehen. Sagt man so oder sagt man es umgekehrt? Vor lauter
Wald kein Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ja.
Siehst du, so durch bin ich schon mit dem Thema. um dann noch nächstes Thema Klassifizierung, dann Loss Prevention und dann noch das Ganze auch immer wieder zu überprüfen und so weiter. Das sind ja...
Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, muss man dazu sagen.
Hör auf!
Absolut. Ja.
Was da gibt es noch, also das, wir teasern das jetzt hier nochmal an.
Teaser.
Aber das Thema Insider Risk Management.
Insider Risk Management.
Nur Insider dürfen da reingucken.
Genau, nur. Ihr seid nicht dabei. Also. Ja, also Insider Risk Management, also soll vor allem das auch wiederum das Abfließen von Daten natürlich verhindern, also das der Insiderhandel, was man ja bewertet und das System kann aufgrund vom Verhalten vom User, da geht es sehr stark natürlich in die Arbeitsweise des Users rein, kann ich dann dadurch bewerten, okay, fängt ein User an, sich ungewöhnlich zu verhalten im Vergleich zu den letzten 30 Tagen zum Beispiel. Mhm. Fängt er an, viele Daten runterzuladen, fängt er an, viele Daten per Mail zu versenden oder auszudrucken. Und das bewertet dieses System dann an der Stelle. Und dann steigt der User in einem Risiko, in einer Risikobewertung von 3 Stufen. Und ich kann darauf aufsetzen, dann wieder sagen, okay, wenn der User die höchste Stufe erreicht hat, kann er nicht mehr an seine Daten ran. Also das ist nur so ein Ausblick, was noch geht, aber so weit kommen die meisten, das ist die Schwierigkeit, das ist jetzt wirklich Champions League, ne? Und davor sind wir, weiß ich nicht, irgendwo maximal Bundesliga, wenn wir das erfüllt haben. Aber da musst du natürlich auch genau wissen, was du machst. Wir wollen ja auch die User nicht von ihrer Arbeit abhalten und das ist ja genau diese Krux, ne? Wo findet Insiderhandel statt? Und wo muss dieser User das vielleicht aber auch tagtäglich machen oder muss das ausnahmsweise machen? Das sind sehr viele Thresholds, die ich definieren muss. Was sind die Grenzwerte? Also ich sehe eure Köpfe rauchen noch mehr als sonst. Das ist, soll nur ein kleiner Teaser sein, was noch geht in der Theorie, was aber natürlich auch noch mal mehr Verständnis erfordert.
Ich bin einfach immer so überwältigt, über wie viele Themen man sich eigentlich so Gedanken machen muss. Mhm. Von daher würde ich gerne nochmal eine abschließende Frage stellen. Ist dieses Thema eigentlich neu? Also ich meine jetzt nicht Purview als an sich, sondern aber ich meine generell sowas wie DLP und also Data Loss Prevention und was war da noch alles, Information Protection und sowas. Das ist ja, also ich stelle mir die ganze Zeit vor, ist das eigentlich die letzten 15 Jahre einfach nur an mir vorbeigegangen, aber es gab es schon?
Ja, wie hat man das früher gemacht?
Genau, eben. Oder ist es jetzt einfach eher durch die Claudifizierung, danke sehr. Ich wollte was mit Claudia sagen.
Claudia hat einen Schäferhund.
Also
haben wir ganz schön viele Lieder bei uns eingebaut.
Könnten wir noch singen, aber also, könnt ihr die Frage beantworten? Wie habe ich da einfach die letzten 15 Jahre nur nicht aufgepasst und es fuhr die ganze Zeit schon neben mir her und andere haben das gemacht und ich hatte einfach nur meine Scheuklappen auf oder ist das eher etwas, was durch Claudia kommt?
Das ist sicherlich ein Thema für Claudia, genau. Also das ist die letzten Jahre sehr stark gekommen mit der Zunahme von Cloud-Diensten oder mit der Nutzung von Cloud-Diensten. Also es war schon immer ein Thema. Man hat sich auch früher schon Gedanken gemacht, wie fließen die Daten im Unternehmen ab. Dann in der On-Premise-Infrastruktur halt vom File-Server auf den USB-Stick geladen. Da gibt es ja schon Ewigkeiten Technologien, die dann irgendwie verhindern, dass man auf dem USB-Stick schreiben darf. Also das sind ja so die Legacy-Anwendungsdienste, was man früher dann oder auch heutzutage noch nimmt, um On-Prem abzusichern. Aber mit Zunahme der Cloud und damit auch dem leichteren Abgreifen von Daten, weil die ja tendenziell, wenn man jetzt zum Beispiel kein Conditional Access im Einsatz hat, man kann von überall drauf zugreifen, leichter mitzunehmen sind, ist das auf jeden Fall ein starkes Thema. Und was jetzt auch ganz neu oder relativ frisch ist, ist das Thema AI oder künstliche Intelligenz, gerade mit der Microsoft 365 Copilot, wo eine Klassifizierung und ein vernünftiges Datenkonstrukt oder Datenkonzept entscheidend ist, damit der Copilot nicht Dinge findet, die er nicht finden darf oder nicht finden soll oder indexieren soll.
Da muss ich kurz unterbrechen. Genau, da war auch mal eine wahnsinnig gute Folge mit Andreas Goldmann, weißt du noch?
Korrekt.
Ja. Und er, da hat er genau das Gleiche schon angesprochen, dass ja auch wichtig ist, dass du deinem Co-Pilot auch sagst, so, hey, da darfst du nicht reingucken.
Genau. Ist ja verrückt, das ist so, als würden wir miteinander sprechen, wenn wir Lösungen anbieten.
Ja, na, wir hören uns einfach die Podcasts untereinander.
Oh, stimmt, ja.
Also. Genau, oder ihr habt die Folge auch gehört und wolltet das jetzt nochmal wiederholen. Ja. Oder ihr habt
Cross-Selling.
Genau. Aber das ist entsprechend jetzt so ganz akut oder ganz aktuell die Motivation dahinter. Und sonst ist es halt Cloud, die das irgendwie mehr Awareness dafür geschaffen hat, da Dokumente zu klassifizieren oder zu schützen allgemein auch.
Mega.
Gibt es sonst also irgendwas, was ihr noch auf jeden Fall loswerden wollt zu diesem Thema?
Ja, vielleicht das Thema ein bisschen mehr ins Bewusstsein rufen. Also insgesamt, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also viele nehmen es erstmal auf die leichte Schulter, aber man muss sich einfach mal daran trauen und ein bisschen Zeit investieren, definitiv. Und dann kann es ein sehr gutes Hilfsmittel sein. Ja. Und wie gesagt, oft vielleicht auch einleiten zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, kommt eine Kundensituation mit einer spitzen Anfrage, die sagen, ich möchte jetzt ein bestimmtes Feature und werden dann überwältigt von dem Ganzen, was man sonst noch so machen kann. Aber viele Sachen bauen eben aufeinander auf. Und was eben den Purview nicht lösen kann, kann dann vielleicht ein Defender lösen oder den Tune.
Korrekt. Da fällt mir gerade eine Frage, die hatte ich vorhin nämlich vergessen. Also ich wollte es vorhin schon stellen. Aber ist es so, dass ihr beim Kunden aufschlagt und sagt, lass uns das lieber jetzt machen, weil ist halt eventuell wichtig und könnte ja was passieren? Oder kommt ihr tatsächlich auch mit angsteinflößenden Negativbeispielen, die es in der Vergangenheit entweder öffentlich oder intern bei uns halt gab, von Kundensituationen, wo ihr einfach sagt, so, hier guck mal, das hier ist übrigens passiert, weil die mit dem Thema so lange gewartet haben. Oder es nicht ernst genommen haben.
Ja, also sowohl als auch, würde ich sagen. Also wenn wir Kunden ganzheitlich im Microsoft 365 Transition begleiten, sagen wir natürlich, welche Relevanz das Thema hat. Aber die meisten unserer Kunden sind ja schon irgendwo in Microsoft 365 unterwegs. Ja. Entweder, weil sie es vielleicht von vorher selbst gemacht haben oder vielleicht, weil das Thema noch keine Relevanz hatte.
Ja.
Aber es ist egal, an welchem Punkt du anfängst, der jetzige Zeitpunkt ist immer der richtige.
Da bin ich ganz bei dir. Ich überlege nur, man hört ja so oft in den Nachrichten, Firma XY wurde verschlüsselt und du hörst halt, diese Verschlüsselungseinschläge kommen halt immer näher.
Ja.
Aber worüber wir ja gesprochen haben, hat ja erstmal nichts mit der Ransomware zu tun, dass ich mich davor schützen muss. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich schon mal Nachrichten gehört habe, die in die Richtung gehen, so als Negativbeispiel oder sowas halt.
Mhm. Also ist es jetzt... Ja, es ist nicht der Haupteinstiegspunkt irgendwie für Angreifer, dass die jetzt, weil wenn so ein Dokument halt verschlüsselt ist, also gewollt verschlüsselt, dann können die damit ja auch nicht viel machen, außer die haben eine passende Identität dafür gehackt, die Zugriff auf das Dokument hat. Deswegen.
Nee, ich meinte jetzt erst so dieses Beispiel, so dass halt da bewusst Daten geklaut wurden, ja. Um, sag ich mal, das Gleiche einfach nachzubauen.
Genau,
also so Leaks gibt's ja doch, aber
so Spionage nicht. Quasi im Sinne von
das Das gibt es auf jeden Fall.
Ja, klar.
Und dann kommt ja auch so eine Anfrage, wo dann gesagt wird, okay, pass auf, ich möchte jetzt das ganze Thema einführen.
Ja.
Und da wird dann gesagt, ja, weil wir haben gehört, das ist ja ein sinnvolles Feature, was wir hier einsetzen können.
Ja.
Also das gibt es auch. Aber überhaupt erstmal, wenn man keins dieser Mechanismen im Einsatz hat, dann ist es alles nur Spekulation. Hat jetzt dieser Vertriebler, den wir jetzt schon seit 20 Jahren hatten, hat der wirklich jetzt alle Kundendaten geklaut? Oder ist das nur ein Zufall, dass er jetzt gerade mit dem richtigen Kunden spricht und ein Gegenangebot trifft, was 5% unserem Angebot ist. Also wie gesagt, es ist alles nur dann Spekulation. Und dann kommt aber das Bedürfnis für ein solches Feature oder solche Features überhaupt erst in Frage. Das haben wir auch oft. Aber bevor das passiert in unseren Projekten, in unseren Kundensituationen, empfehlen wir natürlich immer, pass auf, es gibt diese Möglichkeiten. Du kannst dich gegen folgende Gefahren, das ist ja kein Cyberangriff in dem Sinne,
nee, richtig, ja.
Sondern eher ne, wirklich Personen intern. Also meistens sind es die Personen intern. Du kannst dich gegen folgende Gefahren aber schützen und auch davor, dass diese Daten, wenn sie abwandern, dann nicht möglichst gestreut werden, sondern eben der Schaden so klein wie möglich gehalten wird. Risikominimierung, Reduzierung ist auch da.
Und oftmals ja auch versehentlich. Also
versehentlich
gar nicht so, dass ich bewusst jetzt irgendwie meinem Unternehmen schaden möchte oder
ganz genau,
wem auch immer, sondern es ist halt ein Versehen. So, ups, ich wollte den Ordner gar nicht per Mail verschicken.
Genau, auch das definitiv wird auch immer wieder gesagt und auch das Thema Data Loss Prevention wird immer auch mit einem in Klammern versehentlichen Abfluss von Daten geäußert, weil das natürlich auch passieren kann.
Von daher können wir festhalten, lieber jetzt als morgen.
Korrekt.
Also was Correct. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, weil du es ja von sagtest, Abdul, man muss sich halt damit beschäftigen. Das ist das Wichtige, das muss, würde ich nochmal unterstreichen, weil Microsoft macht es nicht für einen. Ne? Die stellen halt die Technologien zur Verfügung im Sinne von in der Lizenz enthaltenen Information Protection Plan. Aber nur weil ich den habe, habe ich noch nichts in Richtung Compliance umgesetzt. Also ich muss unterstrichen, mich damit beschäftigen, um es auch umzusetzen.
Und selber da quasi aktiv werden.
Es ist nicht einfach alleine da.
Ach so, ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut. Stark.
Ich bin durch.
Ja, ich bin auch durch.
Aber mega spannendes Thema.
Krasses Thema.
Also wirklich. Und es zeigt mal wieder, was für Experten wir nicht nur hier am Tisch, sondern auch bei uns haben. Wo ich heilfroh bin, dass wir so vollumfassend beraten können.
Ja. Apropos Tisch, wir sitzen heute wirklich wieder zu viert am Tisch, aber diesmal in Kassel.
Ja, schönes Gefühl. So in Person macht Spaß.
Wir durften aus dem Verlies raus, sind umgeschiftet genau. worden zur nächsten Lokation und mussten jetzt hier quasi sitzen.
Wobei wir sitzen gar nicht im SVA-Büro.
Nein.
Nee, wir sitzen diesmal einfach in Kassel, in einem Zimmer.
Das
unbekannte Zimmer
in Kassel. Das ist
mit einem Tisch in dem
Zimmer in Kassel.
Dieses eine. Ja, stark.
Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns Einblicke gegeben habt über das Thema Purview. Ich werde es auch in Zukunft richtig aussprechen.
Ja, trainier mal ein bisschen.
Ja.
Kannst du heute noch den ganzen Tag machen.
Ja, du weißt ja, ich kann alles außer Hochdeutsch.
Ja, ist richtig.
Das war jetzt auch wieder übertrieben, aber Hochdeutsch kann ich definitiv nicht.
Ist aber auch nicht so schlimm. Brauchen wir nicht an der Stelle.
Genau. Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Ja, war mega. Freunde. Abdu, vielen, vielen Dank. War richtig toll. Waren tolle Informationen.
Danke, Sandro, auch an dich.
Richtig gut.
Gern.
Perfekt.
Bei Folgefragen machen wir gerne noch eine Folge, ne?
Ja, genau. Also wenn es was ergibt, wenn ihr richtig viele Sterne bekommt für auf den Podcast-Catchern eurer Wahl, könnt ihr natürlich Likes, Thumbs up und was auch immer oder Kommentare versehen oder ihr schreibt einfach an podcast@sva.de. Stellt eure Fragen, wir richten Grüße aus. Von daher würde ich vorschlagen, wir verlassen jetzt unseren digitalen Workspace und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge. Wir nehmen die Erkenntnis mit, dass der digitale Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten öffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.
Genauso machen wir es.
Servus.
Ciao, ciao.